Deutschlandfunk Kultur Interview.
Um ganz andere Zeichen ging es allerdings vor 10 Jahren. Da ging es zumindest los mit dem Hashtag Aufschrei. Damals hat Anne Wiczorek das bei Twitter gemacht. Sie hat unter diesem Hashtag ihre eigenen Erfahrungen mit sexueller Belästigung veröffentlicht und ganz schnell danach waren es schon 60.000 Menschen, die sich hier angeschlossen haben. Und das, sowie 4 Jahre später dann auch MeToo, hat eine große Debatte in Gang gesetzt. Darüber habe ich mit Susanne Arndt gesprochen. Sie ist Professorin für englische und afrikanische Literaturen an der Universität Bayreuth und Gründerin und Sprecherin des Promotionskollegs für Intersektionalstudien. Und ich habe sie als erstes einfach mal gefragt, wie sie das in Erinnerung hat, wie und wann sie von Aufschrei damals überhaupt was mitbekommen hat.
Und ich war so ein bisschen zerrissen, weil einerseits habe ich gedacht, hä, das ist doch gar keine News. Die News wäre doch gewesen, das ist vorbei. Es hat sich was geändert. Aber natürlich strukturell gesehen war mir dann auch klar, super, ne? Das ist jetzt nicht eine Frau, die sagt, du, das gefällt mir nicht, sondern das ist jetzt irgendwas Kollektives. Die sozusagen Frauen sagen gemeinsam, es reicht jetzt mal so. Ich habe keine Lust mehr darauf, auf diese ständige Mühle sexistischer Sprüche und das, eben darauf, dass gesagt wird, das ist so harmlos. Und das Tolle an Aufschrei war für mich, darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass es eben endlich mal nicht nur darum ging, um nur Vergewaltigung oder nur sexuelle Nötigung, die eben physisch läuft, ja, die körperlich Menschen verletzt, sondern dass die Ebene gewechselt wurde und gesagt wurde, ja, auch Wörter können sozusagen nachhaltig Schaden anfassen. Und irgendwie hängt das ja auch zusammen so, ne? Also glotzende Blicke, eben glotzende Begriffe oder Zuschreibungen oder Sprüche oder eben dann tatsächlich auch mal das Zugrapschen. Ne? Und deswegen denke ich, so war das Drittens für mich auch so ganz, ganz toll irgendwie, eben zu sagen, das hängt alles zusammen und jetzt können wir endlich über Sexismus als Struktur, als System sprechen. Das war so eine Hoffnung damals, die ich hatte und die, glaube ich, auch ein bisschen ist es dazu gekommen, tatsächlich, dass wir seitdem auch mehr systematisch über Sexismus als System und als strukturelles Problem sprechen.
Sprechen tun wir darüber sicher in den letzten 10 Jahren. Dann kam ja ein paar Jahre nach Aufschrei auch die MeToo-Debatte zuerst in die USA und dann nach Deutschland. Und seitdem ist viel darüber gesprochen worden, auch diskutiert. Viele Papiere und digitale Dateien wurden gefüllt mit Gedanken dazu. Aber hat sich wirklich grundlegend was verändert?
Nee, also das glaube ich nicht. Also für mich ist es natürlich so, dass wir darüber sprechen, ist schon eine wichtige Veränderung. Ne? Also wir, bei so langjährigen Strukturen wie Sexismus, Rassismus, anderen Diskriminierungsformen, wäre es ja eine Illusion anzunehmen, wir haben da sozusagen eine große Welle von Protest und es ist vorbei. Das kommt aus der Tiefe der Geschichte und es geht so einfach nicht weg. Strukturell hat sich wenig geändert. Also es gibt eben immer wieder Studien von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum Beispiel und da bleiben die Zahlen relativ konstant um 10%. Dass ArbeitnehmerInnen, also vor allem Frauen, sagen, ja, ich werde an meinem Arbeitsplatz sexuell belästigt. Oder ich nehme eben auch, weil das Personen nach wie vor erzählen, dass es passiert. Was aber neu ist, ist so eine Art, ja, ich traue meiner Wahrnehmung, dass das nicht okay ist und ich gehe damit raus aus meinem persönlichen Lebensraum, aus meinem persönlichen Schmerz. Ich wende mich sozusagen an, vielleicht an eine Beschwerdestelle. Ich kenne eine Schule, da gibt es so eine sogenannte Wall of Shame. Da schreiben SchülerInnen auf, was ihnen passiert ist im Unterricht, welche blöden Sprüche gefallen sind. Das heißt, da gibt es so eine Bewegung, nur das öffentlicher zu machen, das systematischer anzugehen. Und ich glaube, das ist das, was wir erreicht haben und das ist schon mal viel. Jetzt muss das vielleicht noch viel systematischer auch reflektiert werden von denen, die das tun und denken, ach, es ist ja gar nicht so schlimm. Ich finde das nach wie vor nicht schlimm. Ihr geht mir auf die Nerven mit eurer Debatte, ne? Und natürlich aber, auch juristisch.
Aber das ist doch interessant, was Sie gerade gesagt haben. Ich kenne Männer in meinem Umfeld, jetzt mal, das heißt nicht unbedingt hier dieser Radiosender, aber ehrlich gesagt ein, zwei Fälle auch, aber in meinem Umfeld, die sagen, ah, das ist jetzt diese Debatte, ich habe jetzt richtig Angst, ich traue mich gar nicht mehr einer Frau ein Kompliment zu machen. Das ist für mich Mimi, aber die haben eigentlich Angst und sage ich halt nichts mehr, kann man nichts falsch machen. Ja. Aber das ist ja noch kein Prozess, wo ich irgendwie Verständnis erkenne, weil wenn man verstanden hat, worum es geht, kann man im Prinzip ein Kompliment machen, nur eben nicht auf eine bestimmte Art.
Richtig, genau. Also ich höre dieses Wort Angstkultur auch häufig, ne? Und dann wird über die Angst derjenigen gesprochen, denen solche Vorwürfe gemacht werden könnten. Ja. Dann sage ich immer als erstes, ja, aber die Personen, denen das passiert, die haben Angst. Ne? Frauen haben also diese 9%, die davon berichten am Arbeitsplatz, die haben Angst, zum Arbeitsplatz zu gehen. Und es ist toll, dass die sozusagen sich jetzt vielleicht etwas mehr trauen, sich da Unterstützung zu holen. Dass das natürlich auf der anderen Seite Verunsicherung erzeugt, das ist ganz normal. Also wenn ich aus meiner Komfortzone rausgekickt werde, dann bin ich erstmal irritiert. Ich bin noch kein böser Mensch, ich bin doch nicht Sexist. Und natürlich sind das die allermeisten Menschen nicht. Die meinen das wirklich gut, ja, aber oft ist gut gemeint voll daneben. Und da haben Sie völlig recht, das ist die eigentliche Baustelle. Wie kann ich erwirken, dass aus diesem Rückzug, ja, oder aus dieser vielleicht Beschämtheit in einer bestimmten Situation nicht so eine Wut oder Ärgernis entsteht, dass der Dialog da schon endet. Und deswegen sage ich immer, Dieter, das ist etwas Strukturelles, da kann jede einzelne Person gar nichts dafür. Männer sind in dieses System genauso reinsozialisiert wie Frauen und wie alle anderen Geschlechter. Ne? Nur weil ich eben als sozusagen heterosexueller Mann, der eben alle Machtstrukturen im Sexismus hat, geboren wurde, trage ich noch nicht unbedingt 100% Verantwortung dafür, wie ich sozialisiert wurde, aber dafür, wie ich mit dieser Sozialisierung umgehe. Und da ist immer wieder mein Appell, lass uns reden, es geht nicht um du bist böse, sondern es geht darum, dass wir Sexismus wirklich als supermächtiges System verstehen, das aus der Tiefe der Geschichte heraus in unser aller Leben eingreift. Ja?
Das ist fast der Titel Ihres Buches, weil Sie Geschichte gerade gesagt haben. Sexismus, Geschichte, eine Unterdrückung ist ein Buch, das Sie vor gut 3 Jahren veröffentlicht haben. Und ich frage mich, wie groß die strukturellen Zusammenhänge sind. Wir beide haben jetzt viel geredet über sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe, verbaler Natur, natürlich in manchen Fällen dann auch handgreiflich Übergriffe bis hin zu sexueller Gewalt. Wenn wir das mal nehmen und sehen dann, sagen wir mal, 2 andere Phänomene. Ungleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit und immer noch sehr wenig Frauen in Führungspositionen. Hängt das alles zusammen?
Das hängt alles zusammen und wirklich aus der Tiefe der Geschichte heraus. Also, weil Männer hatten das Sagen in der Familie, im öffentlichen Raum. Und das war durch Rechtsprechungen sozusagen verbürgt. Das wurde oft gar nicht definiert, dass dieses Recht gilt nur für Männer. Das war so. Und solche Rechtsprechungen haben natürlich auch Moralvorstellungen geprägt. Denken wir eben nur an das Wahlrecht von Frauen. Ja? Also bis 1919 hätten die meisten gesagt, was, die wollen aktives und passives Wahlrecht? Geht's noch? Dann kam das Gesetz und dann hat sich auch die Moralvorstellung geändert. Und die Moralvorstellung und diese Rechtsprechung, die haben echt sozusagen schon immer so eine sehr komfortable Weltordnung für das Patriarchat gebaut. Also Frauen gebären Kinder, die sind also sozusagen das Haus der Fortpflanzung und als solche bleiben sie bitte schön auch zu Hause. Das heißt, Männer gestalten den öffentlichen Raum, weil sie können auch das, ne? Aber viel besser als Frauen, weil sie eben Vernunft haben. Und all das berechtige sie dann wieder auch zu Hause den Ton anzugeben. Und da sind wir jetzt genau bei diesem Punkt, über den wir sprechen. Die durften also über Lebenswege ihrer Frauen oder Töchter entscheiden und dabei standen in Fruchtbarkeit und Sexualität sehr wohl auch im Zentrum. Also wer Mutter sein sollte, der wurde auch zu sexueller Attraktivität und Verfügbarkeit verpflichtet. Weil gleichzeitig Keuschheit, by the way, aber gut. Und das bedeutet sexuelle Verfügbarkeit in der Ehe, ja, hieß eben tatsächlich, bis 97 war Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland kein Straftatbestand. Und aus dieser Logik heraus ist es ja auch erstmal nicht verwunderlich, dass Männer denken, ach ja, der Körper gehört mir, ich kann ihn kommentieren, ich kann Sprüche darüber machen. Und sozusagen, das kommt aus diesem wirklich tradierten Denken, dass Frauen ihre Leben, ihre Biografien, aber auch ihre Körper eben erstmal unter der Hoheit patriarchalischer Kontrolle stehen. Und dabei ist es dann am Ende egal, ob man eben ein Kompliment sagt und die Brüste meint oder ob es eben tatsächlich auch abwertende Kommentare über Sexualität oder den Körper einer Frau geht. Das ist beides im plumper Sexismus, der sehr stark eben aus der Tiefe der Geschichte heraus immer noch so eine komischen Selbstverständnisse von Männlichkeit auch prägt.
10 Jahre Aufschrei. Darüber sprachen wir im Deutschlandfunk Kultur mit Susanne Arndt von der Universität Bayreuth. Hab das Gespräch mit ihr vor der Sendung geführt. Also ehrlich gesagt gestern, nicht heute Morgen um 3.